Ich glaube, ich würde niemandem erstmal empfehlen, alle Ersparnisse auf eine Karte zu setzen. Das war wirklich verrückt. Wir hatten ja auch top bezahlte, super Jobs davor und so. Also das war hochriskant. Ich hatte keine Kinder, war noch nicht verheiratet. War aber wichtig, also war rückblickend wichtig. Wir sind quasi Datenbank und Datenanalyst in einem. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, Daten so perfekt, so präzise aufzubauen, eine Datenbank zu schaffen, dass Kunden, wenn sie in einer spezifischen Nische suchen, auch genau diese Unternehmen finden, in genau den Größenparametern, wenn die Unternehmen keine Finanzdaten publizieren, Best-in-Class-Estimates bekommen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Ja, und heute gibt es eine Gründerstory wie aus dem Lehrbuch. Dennis Schütz hat 2022 bei der Gründung von Strategy Bridge AI alles auf eine Karte gesetzt, weil es laut ihm keinen Plan B gab. Wenn ihr genau wissen wollt, was das bedeutet, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen im Studio, Dennis.
Freut mich. Danke für die Einladung, Sascha.
Jetzt tauchen wir mal ein bisschen ab in die Techie-Welt innerhalb der M&A-Branche. Du hast mal so halb BWL studiert. Ja, hol uns mal kurz ab.
Also ich habe BWL studiert, den Bachelor habe ich auch abgeschlossen.
Den hattest du abgeschlossen.
Den habe ich abgeschlossen, genau. Aber worauf die Frage wahrscheinlich abzielt, ich habe es ja gehasst, ne? Ich habe es absolut gehasst. Ich glaube, die Background-Story dahinter ist relativ simpel. Ich hätte gerne Mathe oder Physik oder so studiert. Das weiß ich jetzt im Nachhinein, hätte es mich aber damals mir nie zugetraut. So, das war der Studiengang für die Geeks und da habe ich mich nicht gesehen, da habe ich mich nicht bereit für gefühlt. Also es ist irgendwie BWL geworden, warum auch immer. Und dieses stupide Wissen lernen und stumpf weitergeben hat mich fertig gemacht ohne Ende. Deshalb, ja, deine Aussage berechtigt halb. Ich saß einmal in der Prüfung und habe dann irgendwie den Sitznachbarn gefragt, hey, wer ist denn der Typ, der da vorne rumläuft? Damit der, hey, bist du blöd? Das ist der Professor. Was? Das für ja? Das hat das relativ deutlich gemacht. Und ja, jetzt im Blick auf das KI-Zeitalter, glaube ich, da auch die richtige Einstellung gewesen. Ja.
Ja, da kann man einiges wahrscheinlich nicht mehr, oder braucht man nicht mehr unbedingt von dem ganzen Zeug. Ne? Ja. Aber es hat ja irgendwas dann doch bewegt. Du warst dann irgendwie nach dem Studium im Aktienmarkt unterwegs. Hol uns da gerne mal ab, wie du dann nach dem Studium weitergemacht hast.
Genau, so nach dem Bachelor wusste ich dann, okay, dieses BWL ist nichts für mich. Habe dann versucht, soweit ich kann, mich in die Mathe-Richtung zu bewegen. Habe dann Quantitative Finances studiert. Da auch richtig Spaß gehabt, das bis zum Ende gemacht, bis auf die Masterarbeit. Die hat mich wieder fertig gemacht, dass ich da so eine Arbeit über ein komplett relevantes Thema irgendwie hätte schreiben müssen. Habe ich nicht gemacht. Ja, das heißt, ich habe keinen Abschluss. Habe aber direkt, nachdem ich mein Pflichtprogramm hatte, also ich habe die ganze Zeit Vollzeit währenddessen gearbeitet, auch immer quasi mit Aktienbezug. Das war damals so meine Passion. Da dachte ich, da werde ich aufgehen, den Markt schlagen, outperformen, Alpha generieren quasi. Das fand ich super spannend. Aber vor allem die Technik dahinter, Unternehmen zu analysieren und zu verstehen. Ja, und das ist der Aktienmarkt schon sehr spannend, weil du wirklich gefordert bist, weil jede Statistik eigentlich sagt, du solltest lieber die Hände davon lassen, aktiv zu investieren, ja, investier passiv. Der High Performer aus letztem Jahr ist höchstwahrscheinlich einer der Low Performer im nächsten Jahr und so weiter. Aber das eben zwingt dich dazu, immer einen Schritt voraus zu sein und zu überlegen, wie schaffe ich es auf Basis von Signalen oder Informationen zu investieren, die andere nicht haben. Und das hat mich sehr angetan, dieses Kompetitive, dieser Wettkampf quasi im Aktienmarkt, das fand ich geil. Und dann bin ich zu UniCredit gekommen, war da im Investmentbanking, im Aktienteam. Und das habe ich auch am Anfang wirklich geliebt. Also das war genau, was ich wollte. Was wahrscheinlich jetzt so ein bisschen zu den nächsten Kapiteln führen wird, ist eines der Probleme. Man redet irgendwie von 70.000 nicht mal börsengelisteten Firmen. Das Universum ist sehr klein. Informationen gibt es wie Sand am Meer. Wirklich eine Problemstellung hast du nicht, wo man sich jetzt irgendwie meiner Meinung nach für Jahrzehnte verausgeben kann und da die perfekte Lösung bauen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Mhm, verstanden. Wie bist du dann bei der UniCredit reingekommen oder wie hast du denen erzählt, dass du auf den Master keine Lust hattest? Wir haben ja auch viele junge Zuhörer hier, die BWL studieren, Bachelor, Master und dann vielleicht auch ins Investmentbanking wollen. Wie hast du die anderweitig überzeugt oder war das einfacher damals noch? Oder wie war's?
Also, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine war, mit UniCredit war schon besprochen, ich werde parallel meinen Master, meine Masterarbeit fertig machen. War offensichtlich gelogen, ja, ich jetzt nicht so zu unehrlich. So ehrlich muss ich sein. Es gibt aber auch noch eine zweite Seite, die mir natürlich in die Karten gespielt hat, die das Ganze ermöglicht hat. Und zwar habe ich davor eben, ich habe die meiste Zeit während meinem Studium eigentlich auch immer Vollzeit gearbeitet und da war ich bei Amundi. Und Amundi hat enge Beziehungen zu UniCredit gepflegt. Die haben unter anderem deren Asset-Management-Einheit aufgekauft. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber hatten sehr viel miteinander zu tun. Die Teams waren auch relativ eng verwoben. Und ich habe damals schon so eine quantitative Strategie in dem Amundi-Team launchen dürfen. Die habe ich jetzt irgendwie nach 3 Jahren immer noch gehört von meinem damaligen Vorgesetzten, irgendwie zu den Best-Performance-Strategien bei den zählt. Und da hatte ich schon so eine kleine Reputation, ja. Also darüber kam auch der Kontakt zu UniCredit. Das heißt, so war mein Eintritt etwas leichter, ja.
Also du konntest was nachweisen, was du in der Praxis quasi gut gemacht hast und dann war weniger das Studium relevant.
Genau.
Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt gerade? Also wann war das, welchen Jahren war das Bachelorstudium und wann war dieses UniCredit-Thema?
Also ich glaube 2011 habe ich mit dem Bachelor angefangen, dann 4 Jahre, also die Maximalstudienzeit da gemacht, dann irgendwo 15 rum mit dem Master angefangen und dann müsste ich 2018 oder so zu den Credit gekommen sein. Mhm. Plus minus 1-2 Jahre, das.
Okay. Ausgeblendet.
Ja, mein Erinnerungsvermögen ist da ein bisschen betrübt jetzt, aber ja.
Ja, das ist wahrscheinlich deswegen betrübt, weil es jetzt ziemlich abgeht bei euch. Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es gut, jetzt will ich trotz aller Risiken unbedingt was Eigenes machen?
Also ich habe mich selber nie als Gründer gesehen, nie, hätte ich mir nie zugetraut. Und das kam wirklich eigentlich nur durch den Schmerz, dass man Entscheidungen in so einem Konzern durchdrücken muss, auch wenn man weiß, dass sie richtig sind, eigentlich die immer das Risiko schwebt, Nein zu hören. Und ich habe halt gemerkt, wie schwer ich mit diesem Nein umgehen kann, wenn es ja nicht gerechtfertigt ist. Ja, und das hat mich einfach dahin gezwungen. Da kann auch der Arbeitgeber nicht. Ich bin super glücklich, da gewesen zu sein. Da habe ich mein wichtigstes Handwerk auch für heute noch lernen dürfen. Also bin super glücklich über die Station, aber es hat mir schnell gezeigt, okay, für so eine Karriere, langsamen Weg, irgendwie Karriere zu machen in so einem Konzern bin ich nicht gemacht. Und dann war eigentlich das der einzige Schritt, weil wir uns auch schnell bewusst geworden sind bei Gesprächen mit anderen Firmen, da wird es genauso sein. Die werden mir nicht plötzlich komplett einen Freifahrtschein geben. Warum? Haben wir nichts vorzuweisen, dass das rechtfertigen würde. Also war eigentlich relativ klar, das ist der einzige Ausweg. Also es war mehr Flucht als wirklich Vision, will ich ehrlich sagen.
Mhm. Und das Thema, was ihr jetzt macht, also es geht jetzt um Strategy Bridge AI, dein jetziges Unternehmen. Das heißt, du hast es dann einfach mal, du hast da eine Lücke gesehen oder woher kam die Idee für das Thema? Also hol uns vielleicht kurz ab, was ihr überhaupt macht und dann, wie es konkret zu dem Thema kam.
Gerne. Also was wir machen, ist, wir automatisieren Unternehmens- und Marktanalysen und das in bestmöglicher Qualität. Qualität heißt hier, alles nachvollziehbar, alles auf Daten zurückzuführen, beantwortet alle relevanten Fragen gegenüber quasi hier das die also kann sehr tiefgehend werden, ne? Also quasi so wie man sich ein Unternehmen zur Marktanalyse wünscht, so wollen wir sie liefern. Und ich glaube, der ursprüngliche Initiator war, als wir uns damit sehr tief befasst haben im Rahmen der Aktienanalyse, haben wir schon mal direkt 2 Themen festgestellt, die sehr komplex waren zu lösen. Nämlich zum einen quasi wirklich Analysen zu generieren, die komplett fehlerbefreit sind, die robust sind, die quasi der Qualität eines Wirtschaftsprüfers gerecht werden. Und aber auch das quasi für Small-Microcap-Unternehmen zu garantieren, diese Qualität, weil es da ja kaum Daten gibt. Und quasi diese Problemstellung hat uns fasziniert und das war quasi der erste Fokus. Also wir haben, ich glaube, offiziell gegründet Anfang 2022, da haben wir locker schon 2 Jahre vorher dran angefangen zu forschen. Und das war der Start. Und dann kam die Frage, okay, für wen ist das überhaupt relevant? Wir haben natürlich sofort quasi an den Aktienmarkt gedacht, für den ja auch Informationen aus der privaten Welt relevant sind. Aber haben da nicht so den Case gesehen, weil da gibt es nicht den Pain, da gibt es nicht den starken Bedarf. Und mein Mitgründer hat einen Background aus dem M&A, der Louis. Und dann war natürlich schnell klar, okay, da ist das natürlich Daily Bread and Butter. Also da braucht man das Punkt. Da machen es aktuell Menschen. Wir schaffen es hier, die zu empowern, die Teams deutlich effizienter zu machen und endlich quasi diese repetitive, lästige Arbeit, über die sich niemand freut, aus Daten etwas Verwertbares zu machen, das zu automatisieren. Und so haben wir halt den Weg ins M&A und darüber auch auf die Buy-Side, in die VPs und Banken gefunden.
Das Gründerteam sind wie viele Leute?
Zwei.
Okay, und ihr kanntet euch privat oder?
Wir waren Kollegen bei der Bank.
Ihr wart Kollegen bei der Bank. Das heißt, ihr habt euch begleitend mit der Fragestellung beschäftigt, aber jetzt ohne konkretes Gründungsziel. Und irgendwann kam dann so der Geistesblitz zu sagen, hey, da ist wahrscheinlich ein Need am Markt da. Wir sollten das irgendwie in den Markt reinbringen.
Perfekt.
Okay, also 2022 habt ihr dann gegründet. Genauso wie wir. Das vereint ja auch unsere Storys so ein bisschen und den Austausch. Wie ging das dann los? Habt ihr dann zu zweit angefangen, da im Kämmerlein irgendeine Software zu programmieren oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir waren zu fünft quasi, wir haben das im Kämmerlein zu fünft gemacht, weil unsere ersten zwei Mitarbeiter, die kannten wir auch, die waren aus dem Netzwerk, die haben als Data Engineer, Federico und der Manuel als Data Scientist und Finance quasi Experte da schon getüftelt. Die haben quasi Code,
bitte. Ganz kurz, habt ihr direkt Leute eingestellt dann?
Genau.
Auf eigenes Risiko sozusagen?
Auf eigenes Risiko und die natürlich vor allem mit Shares quasi bezahlt. Okay. Und vom Louis, ein ehemaliger Mitbewohner, war ein absoluter Überfliegerentwickler bei Google. Der hat dann das aufgegeben quasi und mit uns das auch mitgemacht. Und so hatten wir dann unsere drei, die am Produkt gewerkelt haben und Louis und ich, die an dem Markt sind.
Und wie ging es dann los? Also ihr seid dann losgezogen, wart irgendwie auf der Straße draußen. Ich predige ja auch immer den Satz, das Geld verdient man ja nicht in der Kammer, indem man rumsitzt und irgendwie die besten Slides, Präsentationen oder das beste Produkt bastelt, sondern indem man draußen rumspringt und Leute davon wissen lässt, was man denn so tut. Das heißt, ihr wart dann wahrscheinlich Vollgas in Gesprächen den ganzen Tag, oder? Oder wie habt ihr das angestoßen, das ganze Thema?
Genau, also was wir gemacht haben, war erstmal wirklich zum Hörer gegriffen, Cold Calling gemacht, Leute angerufen. Und das war halt witzig, weil wir waren schon so, wie soll ich sagen, naiv, ja, blauäugig in dem Sinne, dass wir dachten, wir können hier wirklich Kunden closen, aber wir hatten keine Demo, ne, hatten wir alles nicht. Keine funktionierenden MVP. Aber das war das Wichtigste, was wir machen konnten, ne? Weil man musste herausfinden, sind Leute offen dafür? Also ist das überhaupt ein so großer Schmerz, den wir lösen, dass sie sagen, ja, unbedingt, stell mir das mal eine halbe Stunde vor. Das haben wir am Anfang quasi gemacht. Das heißt, viele Gespräche geführt, wo wir nichts vorzeigen konnten, aber haben Kunden gewonnen. In Family Offices, sogar sowas wie eine Zuplus, sogar die uns auch strategisch genutzt haben. Wir da trotzdem eben Kunden gewinnen können. Aber das Interessante an dieser Phase am Jahr 2022 war ja, eigentlich war KI in dem Jahr tot. Ne? Für alle war das komplett das langweiligste Thema, irgendwie was vorzustellen, weil keiner hat an die Technologie geglaubt. Und da hatten wir einfach ein bisschen Sorge, wie schaffen wir das? Ja, weil so attraktiv war das Thema damals nicht. Und insofern waren wir Ende des Jahres eigentlich extrem glücklich, dass dieser ChatGPT-Hype kam von einer Nacht auf die andere und plötzlich jeder offen war für das Thema KI und dann auch Interesse an unserer Technologie hatte. Bis dahin war es echt mühevoll und richtiger Kampf, irgendwie Awareness für das Thema zu schaffen. Also das war eigentlich unser erstes Jahr, war ankämpfen gegen kein Vertrauen in die Technologie.
Gab es aber Momente, wo ihr gesagt habt, wir lassen das jetzt oder?
Niemals.
Einmal dran geglaubt und.
Aber das hört sich genau, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil wir hatten keine Alternative. Weil ich hätte mir gedacht, wenn das nicht klappt, was soll ich machen? So, ich hab keinen Plan B. Ich kann nicht zurück in Corporate, das würde ich hassen. Mir hat einfach die Alternative gefehlt. Ich glaube, dem Louis ging es genauso. Also wir waren ja einfach gezwungen, dass es funktioniert.
Überlebenskampf. Ja, faktisch. Ja, ich kenne das Thema. Also ich kann es zu 100% nachvollziehen. Wenn du nicht mehr zurück kannst oder nicht mehr zurück willst, dann ist das Überlebenskampf, weil die Alternative dich wahrscheinlich zugrunde richten würde, psychisch, ne?
Ja.
Ja, ist spannend. Okay, dann habt ihr 22 gestartet, angekämpft, ihr wart dann zu fünft, auch Ende 22 noch zu fünft, oder wann ging das ganze Thema Hiring, Prozesse, Strukturen dann so richtig los?
Also Ende 2022 haben wir fünf Festangestellte mit Sicherheit, inklusive Gründer zähle ich immer, da muss man dazu sagen. Wahrscheinlich hatten wir ein, zwei Praktikanten noch oder drei maximal. Da war auch der Mindestlohn noch nicht so hoch. Ja, man
sieht das. Wie habt ihr es finanziert? Also habt ihr Ersparnisse gehabt?
Ersparnisse, die haben wir komplett durchgebrannt. War wirklich auf unter Null. Hat man auf der Kreditkarte Schulden und so, aber das haben wir komplett ausgeschöpft.
Okay, also einfach Vollgas, alles auf eine Karte.
Ja.
Mhm, verstanden. Und wann habt ihr dann angefangen, Geld zu verdienen? Also wann ging das los? Oder kamen dann Investoren rein? Oder wie war dann die weitere Geschichte ab 2023?
Genau, also wir haben erstmal den Bootstrapped-Traum gelebt. Was auch wichtig war, weil wir hatten jetzt nicht irgendwie direkt die Strategie, das perfekte Go-to-Market, dann wussten wir jetzt auf 10 Millionen irgendwie skalieren. Das heißt, das war alles eigenfinanziert, genau, und dementsprechend ging es auch 2023 weiter. Ich glaube, wir haben Ende 2022 unseren ersten Subscriber gewonnen, also das erste Mal wiederkehrenden Umsatz in einem Vertrag gehabt. Und dementsprechend war 2023, da sind wir, glaube ich, auf um die 10 Leute angewachsen, also auch noch nicht super schnell. Aber da haben wir angefangen, quasi erstmal dieses Geschäftsmodell auszurollen, zu optimieren, unsere Plattform zu bauen, dass auch Kunden wirklich, wenn sie ein Abonnement machen, auch wirklich Daily Usage überhaupt möglich machen. Das heißt auch wir sind jetzt bei 23, war eigentlich noch eher von Entwicklung geprägt und Markthypothesen testen.
Mhm. Okay, das heißt, da kam noch nicht das mega krasse Wachstum dann auch im Team. Ihr seid jetzt ja heute über 20 Leute, glaube ich.
Ja. Ja.
Wann kam das dann?
Ich glaube, nach 2023 ging es los. Da ging es dann los, so mit 2024, da wurde es dann schneller. Ich überlege gerade, mir fehlt da echt eine Lücke wieder. Ich glaube, 2023 kann sein, dass ich da einige fehlerhafte Informationen im Kopf habe, aber das ist das. Wir reden hier über 4 Jahre, aber das ja, anyway, also ich glaube, um es kurz zu machen, 2024 ging es dann so richtig los. Da haben wir unsere Kunden aus den Segmenten gewonnen, die wir getargetet haben, M&A, PE etc. Natürlich auch das Thema Automatisierung. Ja, also ich glaube, im Verhältnis zu damals werden wir jetzt locker den 10-fachen Umsatz oder so machen. Aber das Team ist, wie du es richtig sagst, nur auf 25 Leute angewachsen. Und jetzt auch mit diesem Team werden wir nochmal uns wahrscheinlich verfünffachen dieses Jahr in der Topline. Also das ist ja eigentlich das Geile, dass Mitarbeiterwachstum in dieser Phase einfach immer ein größerer Hebel wurde, dass man plötzlich mit einem Mitarbeiter doppelt und dreifach so viel Produktivität liefern konnte. Das ist halt das Schöne und deswegen macht diese Mitarbeiterhypothese auch sehr schwer, das nachzuverfolgen für mich, weil ja, das war dann nicht mehr der ausschlaggebende Bottleneck.
Guckst woanders hin.
Ja.
Verstanden. Gab es irgendwie so 2, 3 Fehler, wo du sagst, die würde ich heute anders machen? Oder was man anderen Gründern auch mitgeben kann in so einer Phase, weil das klingt ja schon so nach so einer Garagengründung, ne? Irgendwie, man steckt sein ganzes Ersparnis irgendwo rein, man hat Schulden auf der Kreditkarte, man hat keinen Plan B, man muss es irgendwie schaffen und dann, weiß ich nicht, strampelt man sich irgendwie im rauen Gewässer dann, sagen wir mal, in die Bucht, ja, wo es dann vielleicht ein bisschen ruhig wird es mit Sicherheit nicht, aber du weißt, was ich meine. Gab es da irgendwie 2, 3 so Key Learnings, wo du sagst, das würde ich anderen Gründern mitgeben wollen?
Also ich glaube, ich würde niemandem erstmal empfehlen, alle Ersparnisse auf eine Karte zu setzen. Das war wirklich verrückt. Wir hatten ja auch top bezahlte, super Jobs davor und so. Also das war hochriskant. Ich hatte keine Kinder, war noch nicht verheiratet. Meine Frau war fein, also jetzt Frau war fein damit. Die ist das mitgegangen, dann war das okay. Aber das würde ich erstmal niemandem empfehlen. War aber wichtig, also war rückblickend wichtig. Ich glaube, ein großer Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir waren zu spät extrem ambitioniert. Mhm. Wir haben uns die Zeit gelassen und ich glaube, das, was wir in 4 Jahren gemacht hätten, jetzt sowieso in der neuen KI-Zeit, aber auch schon damals hätte man auch in 3 hinbekommen können. Davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir haben uns zu viel Zeit gelassen, die Produkte weiter zu optimieren. Vielleicht ein bisschen hier und da noch zu defensiv gewesen, neue Kapazitäten aufzubauen betraf. Und man muss auch sagen, wir haben eigentlich die ganze Zeit unser Geld im Product gesteckt. Ne? Wir haben ein super Produkt geliefert, das waren immer nur wir 2 Gründer, die in den Markt rausgegangen sind. Da hätten wir auch, glaube ich, viel stärker irgendwie da noch ein Gleichgewicht schaffen müssen, mehr Ressourcen in Sales reinzustecken und vielleicht auch Marketing. Also da, glaube ich, waren wir zu sehr deutsch, so würde man das wahrscheinlich sehen. Einfach zu produktverliebt. Wir wollten mit dem perfekten Produkt raus, statt quasi weiterhin diesen Spirit aus den ersten Tagen zu leben. Das war sicherlich der größte Fehler, den wir rückblickend gemacht haben.
Mhm. Ich meine, also kann ich nachvollziehen und ich glaube, da ist auch viel, viel Wahrheit drin. Was ich ultra spannend finde, ist der Gedanke zu sagen, wir denken zu klein oder wir haben zu klein gedacht. Das ist ja eigentlich das, was du implizierst. Das habe ich dir beim Mittagessen letztens gesagt, dass das so ein Satz war, der für mich auch irgendwie wieder so, weiß nicht, so die Perspektive dann innerlich verschiebt, wo du dann wirklich mal denkst, hey, weiß nicht, denke ich eigentlich zu klein oder ja. Geht da nicht noch viel, 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 viel mehr in viel, viel kürzerer Zeit? Also das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und zum anderen wart ihr ja schon trotzdem auch früh draußen, ne, mit den Cold Calls und so, weil du vorhin meintest, MVP hat man eigentlich nicht, Demo hat man auch nicht, aber trotzdem haben wir irgendwas verkauft, woran wir geglaubt haben. Wie gehst du da so mit um? Also weil du jetzt meintest du gerade wieder, oder du meintest jetzt gerade, ihr habt zu viel am perfekten Produkt gebaut und so, und jetzt ist die Branche ja auch wahnsinnig qualitätsorientiert, das wissen wir ja auch. Wie managt ihr jetzt heute mit der Erfahrung das Spannungsfeld zwischen, sag ich mal, perfekten Produkt und trotzdem Marktbearbeitung? Also wie geht ihr das an?
Ja, also ich glaube, das war das Problem rückwirkend. Wir sind erstmal mit einem quasi mit einem nicht existenten Produkt an den Markt und das schleift ab. Das ist wirklich hart, da dann trotzdem die paar Wins rauszuholen. Und das hat dann natürlich die Flucht zum perfekten Produkt leichter gemacht. Und was ich meinte, wie du es richtig sagst mit den fehlenden Ambitionen, um das kurz noch vorher zu beantworten, ist, wir haben uns Jahresziele gesteckt, wo wir gesagt haben, die sind realistisch. Und was wir jetzt angefangen haben zu machen seit letztem Jahr, ist zu sagen, wir setzen uns absolut unrealistische Ziele und müssen verstehen, was braucht das Produkt heute, damit diese Ziele überhaupt realistisch sind. Und da steckt man so viel Energie in Optimierungen, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigen würde, weil wenn man irgendwie sich nur verdreifachen will, in Anführungsstrichen, dann sind das gar keine Themen. Wenn man sich verfünffachen will, schon. Und unabhängig dessen, was man dann am Ende erreicht, lieber undershootig ein extrem hohes Ziel als Unternehmer, als dass ich ein moderates Ziel erreiche. Ne? Die Topline wird im ersten Fall deutlich besser rauskommen. Und das muss man sich erstmal zutrauen. Und da mussten wir quasi aus dieser Schlammschlacht, diesem Schmerz, den wir über Jahre da mitgemacht haben, quasi den abschütteln können und sagen, okay, jetzt geht's weiter damit. Aber das frustriert, ja. Und da muss man echt eine große Schmerztoleranz entwickeln und ist nicht für jede Person was. Wie wir jetzt damit umgehen, ist einfach, ich würde sagen, liegt in dem Thema Fehlerkultur. Also es ist okay, dass Fehlerkultur, muss man unterscheiden, das, was wir im Produkt liefern, ja, das darf einfach keine Fehler machen, Punkt. Das ist genau unser Claim, dafür steht unsere Company. Aber dass wir irgendwie am Anfang jetzt irgendwie mit dem Thema Internationalisierung, haben wir letztes Jahr schon Ressourcen nach Asien gesteckt, ist jetzt erstmal nicht viel raus bei rumgekommen, aber das gehört dazu, so, weißt du, das gehört dazu, genau so muss man explorativ arbeiten und wenn wir auf 2 Jahre schauen, dann sind das wichtige Insights, die man da generiert. Und dass wir uns jetzt einfach zulassen, dass wir durch diese ambitionierten Ziele, wenn wir hier vielleicht overstuffen, wenn wir irgendwo zu viel Geld reinstecken, da zwar bedacht sind, aber im Sinne des Wachstums das alles als Schmerz akzeptieren. Also eigentlich, glaube ich, ist die Balance stark auf einer Seite, dass wir einfach jetzt immer Wachstum über Bedachtheit oder so übergewichten. Mhm. Damit fahren wir ziemlich gut, weil unser Produkt offensichtlich deutlich mehr schafft, als wir es dem vielleicht auch zugetraut hätten.
Mhm. Darf ich mal grob fragen, wie viele Kunden ihr jetzt habt? Einfach, dass wir so einordnen da.
Ungefähre Größe sind 100.
100 Subscriber dann, ja, sozusagen.
Genau, 10 nur Subscriber.
Die auf eurer Plattform sind, ja, quasi Recurring Revenue produzieren, ja, monatlich und dann das Tool entsprechend nutzen, ja, sozusagen. Mhm, verstanden. Stichwort Kunden, du meintest mal, Kundenfeedback ist Fluch und Segen zugleich. Ich sag mal, glaube ich, wenn man selbstkritisch ist und versucht, das eigene Ego zu unterdrücken, dann ist Feedback immer eigentlich gut, ja, weil man ja im Zweifel dazulernt und Sachen mitnehmen kann. Wann ist es für dich ein Fluch oder wann war es ein Fluch?
Also genau, Kundenfeedback ist immer wichtig, ne? Und das ist auch Teil unserer Philosophie, immer ganz nah am Kunden zu bleiben. Aber man muss natürlich verstehen, es ist nicht die Aufgabe des Kunden, das Produkt zu bauen. Das bestmögliche Produkt zu bauen, wäre vielleicht sogar noch akkurater. Und das hat folgenden Impact. Wenn man einen Kunden fragt nach Feedback, dann werden die dir das Feedback geben, was A, einfach die Probleme, die heute auf dem Tisch sind, löst. Unabhängig davon, ob sie dafür bereit sind, noch was zu zahlen. Unabhängig, dass es sagt, dass das Problem auch wirklich ein wichtiges ist. Und ihr Feedback wird meistens eine Funktion dessen sein, was sie heute erleben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Feedback dazu führt, dass du dich plötzlich komplett neu erfindest, eine komplette Next-Gen-Lösung rausbaut, ist einfach winzig gering. Und das heißt, ich glaube, der Fluch an dem Ganzen ist, wenn man sich nur durch Kundenfeedback treiben lässt, es wird man einfach inkrementell in kleinen Schritten immer besser. Aber man wird sich nicht irgendwie komplett zerstören und neu aufbauen können. Und das ist quasi unser Job. Das müssen wir verstehen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, ja, wir sammeln Kundenfeedback. Wir sprechen sehr viel mit unseren Kunden. Aber das muss bei uns nochmal durch eine Maschinerie durchgehen. Und wir müssen immer den Punkt überlegen, wo haben wir vielleicht Ideen, die heute gar nicht den Marktfeedback besprechen, aber wo wir überzeugt sind, das wird den Markt in einem Jahr massiv ändern. Mhm. Und diese vorausschauende, visionäre Arbeit, das ist letztendlich auch, wofür Kunden uns bezahlen. Das ist unser Job. Und das darf man da einfach nicht vergessen. Deswegen liebe ich quasi Feedback-Kultur. Ich liebe es sehr, eng an den Kunden zu arbeiten. Aber ich sag meinem Team immer, es ist euer Job zu verstehen, was ist die beste Antwort. Mhm. Und der Trick, den gebe ich auch gleich gern mit, ist nicht Kunden nach zu fragen, was wünschst du dir oder nach Features zu fragen, sondern was sind Probleme, die du jetzt noch hast, die wir nicht lösen? Was sind deine Top 3 wichtigsten Probleme, die heute nicht gelöst sind? Und dann, dass wir quasi uns überlegen, was ist die beste Antwort auf dieses Problem?
Mhm. Ja, ist wahnsinnig spannend. Also diese Ambition von dir, die finde ich immer extrem ansteckend, weil da ist nicht so irgendwie, wir machen das ein bisschen, sondern wir müssen hier, keine Ahnung, das Apple der Unternehmensanalyse werden, ne, und da richtig, richtig Gas geben. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich pick noch ein paar so Sätze raus, die ich mir von dir gemerkt habe. Der andere war, Gründer, die jammern, sind selten erfolgreich. Was gibt's dazu zu sagen?
Also ich würde sagen, ich spreche da lieber über mich, ne, aber ich würde niemals meine Zeit, viel Zeit in Themen investieren, die ich eh nicht ändern kann. Weil es so vieles gibt in meinem Umfeld, das ich verbessern kann. Ne? Und ich verstehe es ja irgendwie, dass das Go-To-Thema aktuell ist Politik, ist auch okay, ja, da kann man viel drüber diskutieren, aber unabhängig dessen, was da passiert, weiß ich eigentlich, auf die nächsten 5 Jahre gibt es noch so viele Stellschrauben, an denen ich drehen muss, fast schon, die meinen Erfolg optimieren. Da will ich meine Zeit reinstecken, weil das kann ich ändern, da kann ich was machen. Und ich würde schon sagen, wir sind stark in dieser Gründerbubble drin. Da gibt's genau diese 2 Bilder. Es gibt die jammern einfach gerne. Habe ich noch nie einen erlebt, der quasi da aber auf einem super erfolgreichen Unternehmen irgendwie sitzt oder daran schraubt. Und dann gibt's genug in meinem Umfeld, obwohl die alle gleich betroffen sind, die über ja erstmal kurzfristig nicht änderbaren Themen, wo wir keine Sekunde drüber sprechen, sondern genau schauen, wie optimiert ihr Go-to-Market, wie löst ihr folgendes Problem, wo wir einfach über das große Universum sprechen, das wir selber in der Hand haben, das wir ändern können. Und deswegen bin ich ja immer sehr schlecht zu sprechen auf dieses Thema, ja, Mann, weil es einfach Zeit kostet und meiner Meinung nach unnötig ist.
Aber wie machst du es konkret? Ich sage jetzt mal, jetzt ist ja Frustration ja auch eine menschliche Emotion am Ende. Also ich kenne das auch, du machst irgendwas, es funktioniert nicht und dann kommt dieser Frust und dann sagst du ja so eine Scheiße auf gut Deutsch, jetzt hat es wieder nicht funktioniert und jetzt passiert das mir, das ist doch blöd. Nimmst du die Momente dann bewusst wahr und versuchst die direkt in irgendwie Action zu übertragen oder wie löst du es psychisch für dich?
Ja, das Thema hatten wir Anfang des Jahres irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Details wieder reinbekomme, aber die Woche hat gestartet. Und ich weiß noch, dass Montag, Dienstag war es, die Tage lief alles schief, was schief laufen konnte. Irgendwie super große Mandate, wo wir sicher wussten, die werden kommen eigentlich. Alles stand auf grün. Und dann ist irgendein Mist passiert, irgendein externer Trigger, der jetzt halt irgendwie dann Budget doch eingefroren hat und dann war man sich unsicher, ob man die Entscheidung jetzt trifft. Und ich weiß noch, dass ich richtig das Gefühl hatte, irgendwie Mittwochmittag war das, hatte ich das Gefühl, egal was ich anfasse, wird jetzt gerade irgendwie faul, das wird schlecht. Ich war richtig frustriert, ja, war da an dem Tag im Homeoffice, hab dann rumgeschrien, war richtig wütend mit mir selber. und habe dann den Laptop zugeklappt, bin rumgelaufen und dann habe ich aber irgendwie gesagt, weißt du was, mir scheißegal, jetzt quatsche ich jeden voll, jetzt gebe ich nochmal Doppelgas. Und es ist mir kacke, wenn am Freitag immer noch alles scheiße ist, dann ist es so. Aber zumindest muss ich mir selber nichts vorwerfen. Das ist, glaube ich, so dieser springende Gedanke, der reinspringt. Ich selber muss mir nichts vorwerfen, weil schlimm wird's immer, wenn ich gar nichts mache. Quasi, das ist ja das Einzige, wo ich bewusst was mache, was nicht gut ist. Also haben wir da Vollgas gegeben und dann haben wir am Ende der Woche in unserem Chat, in unserem Teamchat mal alles runtergeschrieben, was wir die Woche erreicht haben. Und dann waren wir fassungslos. Da war ich auch sprachlos, wie erfolgreich die Woche eigentlich war. Und das ist es. Das ist irgendwie, man in diesen kurzfristigen Momenten, da sieht man quasi nur den kurzfristigen Pain. Aber wenn man es dann auch schafft, irgendwie einen Schritt zurückzugehen, sich mal das große Ganze anzuschauen, merkt man, egal wie quasi die Wachstumskurven oder die Erfolgskurve sich bewegt, sie geht halt nach oben. Und das ist ja das Einzige, was zählt. Also ich habe keine Erfolgsformel, ich habe da jetzt keinen großen Tipp, aber ich würde sagen, ich bin mir dessen bewusst, dass Nichtstun das Schlechteste ist und ich liebe es, auf Schmerz quasi mit ja doppelt Vollgas zu antworten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kultur, die wir im Team leben. Mhm. Sehr viele Leistungssportler, ehemalige Leistungssportler im Team, viele Ex-Gründer, das ist Teil der Kultur geworden, glaube ich.
Mhm. Verstanden. Das Dritte, was du mir mitgegeben hast, ist, dass es überbewertet ist, sich mit dem Wettbewerb zu befassen. Finde ich auch gut, also kann ich mich auch damit identifizieren, weil die Leute, die jammern und die sich auch gern selbstständig machen würden oder Unternehmer sein würden, aber dann irgendeine Ausrede finden, die sagen ja dann oft, ja, der Markt ist ja schon besetzt, da kann ich ja jetzt nicht wirklich rein. Das war bei uns auch so, dass wir uns damals bei der Gründung ehrlicherweise fast gar nicht mit dem Wettbewerb befasst haben, weil ich glaube, wenn du das bewusst machst, dann findest du immer Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Ist das bei dir genauso, dass dieses dritte Motto sozusagen einschlägig ist? Und wie, ihr seid ja in einem hochtechnologischen Bereich unterwegs. Hast du da nicht manchmal Angst, dass ihr vielleicht irgendwas verpasst, was ein Trend ist oder irgendwas? Oder wie steuerst du das Ganze?
Also ich glaube, genau, das muss man sehr differenziert betrachten. Was ich vorrangig meine mit Wettbewerb-Tracken ist überbewertet, ist, ich will niemals der Jäger sein. Jetzt, wenn ich mit dir spreche, denke ich immer an Rennen. Ja, ich will ja der Erste sein quasi. Da habe ich niemanden, den ich folgen kann. Das heißt, das ist wieder ganz klar unsere Aufgabe, da den Trend zu setzen, die bestmögliche Lösung zu bauen. Andere sollen sich gerne an uns orientieren. Aber wir müssen Vorreiter sein. Das funktioniert nicht in 10 von 10 Fällen, das ist auch klar. Aber das Wichtige ist, und das ist es wieder, wenn man da eine gute Kultur mit den Kunden hat und dann auch ein bisschen Market Exposure schon aufgebaut hat, dann sagen die Kunden einem schon, entweder quasi bei der Terminbuchung, nee, kein Interesse, weil jetzt kann ich mit Claude alles selber bauen oder so, brauche ich euch nicht mehr. Das würde mir der ja sagen. Oder quasi die Bestandskunden, die halt sagen, hey, wir schauen uns gerade ein neues Tool an, das kann das und das und das. Ist ja richtig geil, wollen wir uns eigentlich zulegen? Habt ihr das auf der Pipeline? Das kriege ich ja von den Kunden mit. Und deshalb, in der Hinsicht finde ich das übertrieben. Aber natürlich, die ganze KI-Entwicklung, das ist, wo 98% unserer neuen Technologie, Innovation aus Bestandstechnologie herkommt, da müssen wir natürlich Vorreiter sein. Also da schauen wir ganz klar drauf, was ist damit möglich. Das haben wir im Blick, das ist die Aufgabe jedes Teammitglieds bei uns, da am Zahn der Zeit zu sein. Das sind ja auch Größen, da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Ne? Wir können jetzt nicht ein eigenes LLM bauen, weil wir irgendwas schlecht finden. Ne? Das ist klar, von dem her, da schauen wir schon drauf. Aber das sehe ich nicht als Wettbewerb, sondern das ist halt Teil unseres Tech-Stacks. Und es ist eher unsere strategische Frage, was können wir bauen, dass wir in 12, 24, 36 Monaten auch in so einer Welt wettbewerbsfähig sind und es einen großen Value für Kunden gibt, trotzdem unsere Lösung zu haben und nicht etwas selber dann zu bauen zum Beispiel. Mhm,
verstanden. Weil du es schon gerade sagst, was, wo ihr ja auch so technologisch ein bisschen hinlauft, vielleicht gehen wir da mal ganz kurz rein. Also was sind denn, sage ich jetzt mal, von eurer Lösung oder von eurem Produkt so die klassischen Use Cases? Also was ist die Technologie, die ihr bietet und welches Business-Problem löst die wirklich ganz, ganz konkret in unserer Branche?
Mhm. Also wir sind quasi Datenbank und Datenanalyst in einem. Mhm. Das heißt, wenn wir mal von der Buy-Side kommen, ist das erste Problem, ich will eine Liste an Unternehmen haben, die genau mein Profil erfüllen. Und dann noch wirklich so sharp wie möglich, weil ich weiß genau, ich will nur familiengeführte Unternehmen in einer gewissen Größe und einer sehr spezifischen Nische. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, Daten so perfekt, so präzise aufzubauen, eine Datenbank zu schaffen, dass Kunden, wenn sie in einer spezifischen Nische suchen, auch genau diese Unternehmen finden, in genau den Größenparametern, wenn die Unternehmen keine Finanzdaten publizieren, Best-in-Class-Estimates bekommen. Wir bauen eine extrem hochwertige Datenbank auf. Das ist der Kern von allem. Der Vorteil, das Problem, das wir lösen, ist, wenn du jetzt eine ChatGPT, Claude, Google-Suche machen würdest, ist die Liste, die du bekommst, poisoned, ne? Weil sie ist eine Funktion aus SEO. Du hast dahinter keine faire Datenbank, sondern ein Algorithmus, der dir die Daten zuspielt. Wohingegen bei uns man auf 50 Millionen Unternehmen demokratisch zugreifen kann und wir finden einfach nur wirklich die bestpassendsten auf dein Suchkriterium, unabhängig wie neu, sexy die Website unter anderem ist oder ob sie LinkedIn-Profil haben oder nicht oder Backlinks oder so. Das ist alles weniger relevant bei uns. So, wenn ich jetzt eine Liste habe, will ich ja vor allem auf Basis von Informationen, öffentlich verfügbaren Informationen, schnell, sauber aus dieser Longlist möglichst eine Shortlist machen. Auch da wieder muss man Daten analysieren, Daten auf ein Silbertablett servieren. Das ist der nächste Prozess, der bei uns abgebildet wird. Und das Schönste, dass womit wir auch gestartet sind, womit alles angefangen hat, ist dann wirklich im letzten Schritt eine Red Flag-Idee für ein Unternehmen zu machen. Wettbewerbsanalyse, ein Benchmarking, Branchenanalyse, Multiple-Bewertung des Unternehmens. All das wieder sauber auf Basis von Daten, unverfälschbar. Das bilden wir alles ab. Das heißt, wir sehen uns wirklich als nicht nur Effizienztool, sondern alle Kunden würden bestätigen, wir arbeiten so datengetrieben wie noch nie, weil wir die Daten so einfach zugänglich machen.
Also Kunde ist klassisch der M&A-Berater, der quasi Targets sucht und auch der Investor, der sozusagen sagt, wir machen das vielleicht auch in-house teilweise, die Listen pflegen und möglichst schnell dann auch zu einer Shortlist zu kommen. Unternehmensanalyse auch sauber aufbereitet, vollautomatisiert parat zu haben. Und dann schon mal auch grob zu sehen, hey, passt das in unsere Raster? Gibt es irgendwelche Abweichungen in den Zahlen, die uns vielleicht nicht passen? Ja. Und dann schon mal so eine Commercial, eigentlich ist ja eine Commercial-DD dann auch, oder?
Richtig.
Benchmarking versus Markt und so weiter und so fort, ne?
Ganz genau. Und wir gehen jetzt sogar so weit, dass der nächste Schritt, dass wir komplett die Präsentationen im eigenen Design der Kunden befüllen, wieder quasi verlässlich, sauber, dass die hier hoffentlich bald mit wenigen Klicks direkt ihr eigenes IC-Dokument, was auch immer, ihren Pitch, ihren Infomemo quasi generieren können.
Mhm, verstanden. Jetzt weiß ich als Laie zumindest, dass andere Länder ja deutlich besser aufgestellt sind, was öffentlich verfügbare Informationen angeht, als jetzt Deutschland zum Beispiel. Wie kreiert ihr eure Daten? Also sind das dann Website-Daten? Ist das ein bisschen Bundesanzeiger oder Unternehmensregister heißt es ja? Also was sind so die klassischen Datenquellen, auf die ihr zugreift?
Genau, also das ist eine oft im Regelfall eine länderspezifische Funktion, insbesondere bei Financials. Das heißt, wenn ich, also Website ist natürlich das erste Instrument plus LinkedIn-Profil plus bei ganz wenigen Unternehmen irgendwie Fachartikel, wo ich schnell das Unternehmen in Perfektion verstehe. Und das heißt von außen, wer ist Zielkunde, wo eine Wertschöpfungskette ist, ist was das Geschäftsmodell, Produktdienstleistung, all das. Und dann mappen wir natürlich auf dieser Liste all dieser Unternehmen, wie du sagst, die Finanzdaten aus Deutschland, aus dem Bundesanzeiger und jetzt Unternehmensregister seit, glaube ich, 2 Jahren. Österreich Firmenbuch, UK Companies House. Und da ist die Hürde, an die Daten zu kommen, mal einfacher, mal schwieriger. Mal hast du eine API, dann ist es sehr einfach, an die Daten zu kommen. Mal, wie in Deutschland, sind die Daten zugänglich, aber da musst du technisch versierter sein. Hat uns am Anfang viel Zeit gekostet. Und der dritte Punkt ist, in manchen Ländern kommt man primär nicht an die Daten, da muss man sie einkaufen, von Ratingagenturen zum Beispiel. Und so haben wir quasi Stück für Stück, Jahr für Jahr unsere Coverage erhöht.
Verstanden. Und jetzt meintest du vorhin schon, das finde ich auch sehr, sehr spannend, das ist ja auch gerade so ein Trend. Ich habe jetzt erst heute Morgen tatsächlich im Handelsblatt einen Artikel gelesen, dass die ganze SaaS-Branche mehr oder weniger für die ganzen Investoren jetzt ein, ja, flapsig ausgedrückt, nur ein bisschen im Bach runtergeht, weil du jetzt einfach keine klassische Software Entwicklung mehr brauchst und so diese Investment-Hypothese zu sagen, wir kaufen uns irgendwelche Legacy-Software-Anbieter und machen die modern, funktioniert in der Form jetzt nicht mehr so. Jetzt glaube ich trotzdem, und ich bin auf jeden Fall progressiv, glaube ich, was Change angeht und was auch Technologie angeht, dass ich sage, es baut jetzt kein Claude in 5 Monaten irgendwie ein SAP nach und hat dann irgendwie ein eigenes ERP-System oder sowas. Vielleicht bei simpleren Sachen schon. Am Ende muss das alles ja in einem Unternehmer erstmal umgestellt werden, dass du sagst, ich gehe jetzt auf mein eigenes Claude ERP oder wie auch immer ich mir das dann stricke. Jetzt würde ich als Laie sagen, ist eure Lösung ja erstmal, sage ich mal, sehr mit öffentlichen Daten befasst und scrapt öffentliche Daten, fügt die dann zusammen und durch die LLMs wird dann sozusagen irgendwie eine Layer drüber gelegt, dass das auch untereinander in Bezug gestellt wird. Wie, sage ich mal, stellt ihr sicher, dass jetzt halt ein Private Equity Investor oder M&A-Berater sagt, ich bastel mir das jetzt einfach über Claude? Weil für mich wäre jetzt als Außenstehender eigentlich recht einfach zu sagen, dann ziehst du dir die Daten irgendwo her und bastelst dir deinen Commercial Reporter zusammen. Wo ist da euer Vorsprung? Oder ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Also gibt es da eine große Gefahr, dass die sich das einfach selber bauen?
Also das machen weiterhin schon einige unserer Kunden. Auch gestern beim Lunch mit einem sehr bekannten PE haben wir auch darüber gesprochen, dass die das immer wieder quasi mal versuchen, dass sie da Leute dran setzen. Absolut richtig so. Und genau das ist das Spannende. Wir müssen, wie du es richtig sagst, und das ist absolut fair in dieser Welt, für uns definieren, weil welchen Mehrwert liefern wir. Und eines der schönen Sachen ist, das, was wir liefern, ist ja bankable, ne? Das haben wir uns quasi schon mühevoll erarbeitet, dass wir höchste Datenqualität liefern, da einfach nirgendwo irgendwie Risiken haben, dass da im Nachhinein rauskommt, dass wir letztes Jahr, in den letzten Jahres bei die Leute Australien irgendwie hatten, da erfundene Quellen oder einfach auf Basis von komplett falschen Daten. Das heißt, Qualität ist sicherlich ein wichtiges Thema, vor allem kurzfristig. Dann ist ja trotzdem, das ist das nächste Thema, für Kunden die Qualität des Outputs immer noch eine Funktion des Inputs. Das heißt, es ist sie müssen den bestmöglichen Prompt zum Beispiel schreiben und dann am Ende auch das bestmögliche Produkt zu bekommen. Diesen ganzen Layer übernehmen ja wir. Das heißt, unsere Kunden können da den größten Müll reinrotzen, wenn man das so sagen darf. Wir bauen daraus quasi den bestmöglichen Output, der bankable ist, der Wirtschaftsprüferqualität hat. Das heißt, wir machen die Usability trotzdem natürlich massiv einfacher. Mhm. Das sind, glaube ich, 2 wichtige Punkte im Status quo. Und wir versuchen selber, wir sind ja auch interessiert, dass quasi die LLMs unser Leben einfacher machen. Das funktioniert, wenn man eben Bausteine, Komponenten entwickelt. Aber sobald man das live nehmen würde, gibt es massiv Probleme in der Infrastruktur, dass die Kalkulationen Sinn machen. Für aus 50 Millionen Unternehmen die 10 zu finden, die am besten passen, ist eine super komplexe Aufgabenstellung. Da kann ich nicht einfach ein Klo draufschmeißen oder ein Manus oder wie die alle heißen. Also da haben wir nach wie vor noch große technische Hürden, die das schwieriger machen. Das ist die Status Quo-Betrachtung. Und dann gibt es natürlich den Blick nach vorne, wo wir uns überlegen müssen, na, was ist unser Edge nach vorne blickend? Und auch da haben wir einige Antworten. Ich glaube, ein Riesen-Value, den wir nach wie vor liefern, ist das, was Kunden von uns bekommen, ist wirklich geprüft End-to-End ein Prozess, den wir abbilden. Die müssen sich keine Sorgen machen. Und wir haben natürlich Zugang auf Daten, die sehr schwer sind, einfach zuzubekommen. Das trifft auf manche Länder zu, auf irgendwie Transaktionsdaten, weil wir das jetzt erst vor kurzem mit dem Kai besprochen haben, wie auf DUP-Daten, auf Kundendaten, die wir anonymisiert weiterverwenden dürfen, unseren Kunden. Also wir bauen uns wirklich einen eigenen Pool an Informationen auf, die uns dafür schützen, dass man von außen einfach nicht reinkommt an die Informationen. Das sind einfach, ja, wichtige Gedanken, aber ich bin sehr froh drum, dass man sich die stellen muss, weil das finde ich geil, in so einer Welt quasi noch seinen Platz finden zu müssen. Also, ja, genau dafür machen wir das.
Ja, die Geschwindigkeit ist halt erschreckend schnell, ne? Also, am Ende kann man es wahrscheinlich so zusammenfassen, ihr habt halt 2022 das Rennen begonnen und die jetzt 2025 anfangen, die haben halt so einen Rückstand, was das Know-how und die Prozesse und die Modelle wahrscheinlich angeht, dass das halt nicht so ohne weiteres aufholbar ist.
Genau.
So, ich meine, du bist immer kritisch und willst, sage ich, ja, trotzdem Druck reingeben, aber, klar. Aber du sagst ja implizit schon, wir haben uns schon einen Vorsprung erarbeitet, der am Ende uns einfach einen Vorteil verschafft, oder?
Auf jeden Fall.
So verstehen.
Auf jeden Fall. Ob jetzt hat der Vorsprung irgendwie jetzt wieder 3 Jahre dauern würde, den nachzuholen, bezweifle ich. Mhm. Das wird schneller gehen. Aber im Endeffekt ist es so, wir machen nichts anderes Tag ein, Tag aus. Und wir sind ja sehr tech-offen, also eine Tech-Company. Wir schauen uns das, sobald was Neues rauskommt, fast zeitgleich an. Deswegen, da wissen wir sehr gut die Stärken, Schwächen und wissen genau, wo wir quasi den Mehrwert liefern können. Aber es ist deutlich spannender geworden, als es vor 3 Jahren der Fall war. Also das muss man sagen. Ja, da hat man wirklich nur auf sich schauen können. Jetzt hat, wie du es schon vorhin gesagt hast, wenn wir über Wettbewerb sprechen, sprechen wir nicht über die LLM-Tools, weil die müssen wir uns, klar, sehr im Detail anschauen.
Was steht dazu für 2026 auf der Agenda? Du hast vorhin schon gesagt, Topline verfünffachen. Das klingt dann so nach Profitabilität wahrscheinlich auch erreichen.
Ja.
Was Teamgröße, also Teamgröße ist ja für euch, hast du schon gesagt, aufgrund des skalierenden Geschäftsmodells jetzt nicht so entscheidend. Internationalisierung habe ich jetzt rausgehört. Was steht so für dieses Jahr an, konkret?
Ja, so ist, wir haben jetzt in Frankreich, Niederlande, Portugal unsere ersten Kunden gewonnen. Wir targeten stark den UK-Markt. Da wollen wir schnell eine relevante Größe werden. Und natürlich DACH ist weiterhin ein Fokusmarkt. Also wir wollen jetzt uns 2026 voll auf Europa stürzen. Mhm. Das ist der Plan. Ja, wie du es gesagt hast, die anderen Punkte, klar, Topline verfünffachen. Team wird wahrscheinlich eher so auf 30 maximal anwachsen, aber da sehen wir nicht, dass wir diese People Power bräuchten, um die Ziele zu erreichen. Das ist schön. Da sind wir eher defensiv. Profitabilität wird ein Endprodukt daraus sein. Auch das ist, wenn wir die Ziele erreichen, klar, dass das mit dazukommt. Mhm. Wobei profitabel bei uns heißt, wir werden eh wieder alles investieren. Der Ausschuss wird mir jetzt lange nicht geben. Zum Glück und leider zugleich. Aber zumindest, dass wir da den Wachstumspfad legen. Und ich denke mal, 2027 ist die große Frage, Asien oder USA. Mhm. Wir haben da schon eine große Vermutung, was da kommt. Ja, du wirst das wahrscheinlich auch wissen, aber wahrscheinlich wird man da über einen Kontinent hinaus in die USA schauen.
Faszinierend, ja. Spannend. Das ist schon eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte und man merkt auch einfach, wo das Wachstum herkommt, weil ich glaube, wenn einer so verrückt und groß und ambitioniert denkt wie einer der Gründer und ein anderer Gründer tut es wahrscheinlich auch. Ich kenne ihn leider noch nicht persönlich, aber ich denke, wenn man mit dir arbeiten möchte, dann muss man auch irgendwie im Positiven einen Rat abhaben. Ja. Deswegen tausche ich mich ja immer so gern mit dir aus. Dann weiß man auf jeden Fall, wo es herkommt, ja, und wer die Direction da vorgibt. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Für dieses Jahr vielleicht noch, nur vom Verständnis her, irgendwelche besonderen Produktfeatures geplant, wo ihr jetzt sagt, da müssen wir noch unbedingt was dazu bauen, was es jetzt bisher noch nicht gibt oder was plant ihr technisch noch?
Boah, also die Liste ist so lang, dass ich selber kurz überlegen muss. Also wir nehmen jetzt diese oder nächste Woche einiges live, was vor allem im Transaction-Bereich für unsere Kunden einfach relevant ist. Das heißt, Kontaktdaten zu Eigentümern, Board of Directors von Unternehmen, Käuferlisten auf einem Klick, dass wir wirklich, wenn man auf der Sales-Seite ist, zu einem Unternehmen Käufer sucht, direkt alle relevanten Verticals aufgezeigt bekommt, in denen Käufer sein könnten und da mit einem Klick sich quasi eine Liste rauslassen kann. Also den ganzen Prozess automatisieren wir. Für unsere Wirtschaftsprüfungskunden gibt es noch ein paar Themen, Beta-Kalkulationen, auch Daten, was irgendwie die Debt-Seite von Public-Unternehmen betrifft, dass man irgendwie auf Basis von Bond-Daten Cost-of-Debt-Kalkulationen machen kann. Also dass wir die Daten-Coverage für die ausweiten, das viel aktuell in der Pipeline. Das sind gerade die kurzfristigen Themen, die mir in den Sinn kommen.
So für die nächsten 3-4 Tage.
Genau, was langfristig ein Thema ist, was man dazu sagen muss, ist, wir haben 3 Produkte aktuell. Also wir haben unsere Datenbank, wenn man so will. Dann auf Basis dieser Datenbank kann ich eben diese Unternehmensanalysen generieren. Wir haben ein Longlisting-Tool und wir haben ein Marktreport, wo man für Nischen Marktstudien generieren kann. Und wir entwickeln gerade, dass das quasi ein einziger Layer wird, dass quasi ein Kontext wird mit extrem relevanten Funktionen, weil irgendwie, wenn ich mir jetzt auf eine CDD-Seite bin, dann will ich ja Marktanteile irgendwie kalkulieren. So, dann habe ich zwei Probleme. Ich muss alle Unternehmen finden und ich muss quasi die Marktgröße definieren mit sauberen Quellen, aus den Quellen quasi eine gute Funktion packen und meinen bestmöglichen Schätzer der Marktgröße irgendwie generieren. Und dass wir das quasi alles in einem einzigen Layer abbilden. Der Kunde tippt ein, was er braucht und kriegt quasi aus allen Bestandteilen, aus der Datenbank die Daten, die er braucht, aus der Longlist die Informationen, aus den Studien die Informationen und das wieder in dem Endprodukt, wie es der Kunde selber braucht, dass wir da ein fehlerfreier, komplett nachvollziehbarer Layer werden. Du hast ein Problem, wir liefern die Antwort.
Was ist das Endgame von dem Produkt? Was glaubst du, wo es hingeht? Habe ich irgendwann, sage ich mal, gebe ich ein, ich will ein Unternehmen im SAK-Bereich kaufen oder ich anders, ich plane Buy and Build Strategie im SAK-Bereich und dann läuft da alles automatisch durch. Vertrag wird dann ausgedruckt, sofern es dann noch physische Notare gibt oder keine Ahnung was. Aber weißt, worauf ich hinaus will. Also soll dann irgendwann der ganze Prozess mit DD, mit allem drum und dran da einfach durchrattern und du gehst dann noch zum Notar und kaufst den Laden? Oder wie stellt ihr euch das Endgame vor?
Also ich glaube nicht, dass das Endgame wird auf absehbare Zeit, so lange wie ich mir jetzt traue, irgendwie einen Forecast zu machen. Mit 5 Jahren tue ich mir noch schwer, aber das würde ich jetzt mal in den Mund nehmen. Ja, das weiter geht's auf gar keinen Fall. Aber nach wie vor, ich mag nicht, wie das immer quasi zum Schutz oder als Verteidigungsmechanismus genutzt wird, dass wir hier ein People's Game sind, wo wir aktiv sind. Aber das trifft natürlich schon zu. Ich glaube, die machen alle nach wie vor Fehler. Das heißt, wir sehen uns schon als der Layer, der diese Fehler abfängt, der die Sicherheit bietet, dass der Prozess genau wie der Kunde es braucht, abgeliefert wird. Aber ich glaube, in jedem Prozessschritt macht es noch Sinn, dass Kunden sich das anschauen. Und ein gängiges Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn ein Kunde mit uns sowas Simples wie eine Longlist generiert, könnte ich dem jetzt halt irgendwie die 50 besten Namen liefern, die genau auf seine Suche passen, wo wir genau wissen, die werden die Suche erfüllen. Ist das beste Produkt für den, der schnell den Markt verstehen will, vielleicht? Für den aber, der irgendwie den Hidden Gem finden will oder der noch offen ist zu sagen, naja, eigentlich bin ich auch interessiert an Märkten, die so ganz ähnlich sind, aber noch was anderes machen, der würde sich vielleicht gerne die Liste ab Unternehmen 50 bis 100 anschauen und dann sind da halt irgendwie 70% False Positives, aber die paar, die er findet, die er geil findet, die sind dann plötzlich etwas, was er vorher nicht wusste, ne? Das ist der Punkt, dass er vorher nicht eingegeben hat. Im Prozess findet er raus, eigentlich ist das ja spannend. Mhm. Und deswegen dahingehend glaube ich nicht, dass das so ein vollautonomer Prozess wird, der im Prozess interveniert, sondern das sind subjektive Funktionen, das sind subjektive Themen, welches Target suche ich raus, dass wir einfach den Prozess, dass wir einen Röntgenblick darauf bieten, den Kunde kann intervenieren, wo er will. Und sich umentscheiden, Sachen anders angehen. Ich glaube, so wird der Prozess viel besser. Also wir planen noch auf sehr lange Zeit mit Human in the Loop, dass ein Human da intervenieren wird, dass wir eine UI den stellen. Aber ist klar, dass wenn wir über Endgame sprechen und da ein bisschen dystopisch werden, dass wenn da wirklich Abnehmer unserer Lösung und ein KI-Agent ist und der nur noch mit dem KI-Agenten spricht, dann sind wir leider nur noch irgendwie Informationslieferant in so einer Welt erstmal. Aber wie gesagt, da glaube ich noch lange Zeit nicht dran. Mhm.
Abschließende Frage, wie sieht deine persönliche Planung aus? Ich meine, du bist ja momentan auch schwer beschäftigt. Ja? Sind wir alle in unserer Gründerbubble und irgendwie finden wir es ja auch alle total geil, so schwer beschäftigt zu sein. Wie ist so die persönliche Planung die nächsten Jahre? Also im Sinne von, soll es mein Exit geben? Soll das weiterhin Gründer geführt bleiben? Kommen weitere Investoren an Bord? Wollt ihr es komplett skalieren durch fremdes Geld? Wollt ihr es eher klein halten? Wie planst du so deine Journey die nächsten Jahre?
Also ich würde sagen, wir sind schon noch im Denkprozess eher am Anfang. Also wir wollen die Welt erobern, das ist klar. Von dem her Exit ist nicht geplant. Wir wollen weiter Vollgas geben. Auch jetzt irgendwie, ich habe es dir am Anfang gesagt, das hat der besprochen, irgendwie, was ist der Plan B? Ich wüsste gar nicht, was ich mache. Ne? Das hat auch der Kai letztens irgendwie mal gesagt, der Kai Hesselmann, nicht nur irgendwie die erste Frage ist so, was würde ich, wenn ich einen Verkauf mache, für mein Unternehmen bekommen? Die zweite Frage ist, was mache ich danach? Ich hätte keine Antwort auf das danach. Ich glaube, der Louis, mein Mitgründer, auch nicht. Von dem her, damit beschäftigen wir uns nicht. Wir haben jetzt noch so viel, was wir vorhaben. Letztes Jahr, dieser Asien-Trip war ein Business-Trip, aber gleichzeitig der schönste Urlaub, den ich vielleicht je gemacht habe, weil es so geil war, quasi neue Kultur erleben, aber quasi mit Business-Bezug. Da haben wir noch genug Energie in den Tanks. Also wir werden das jetzt noch erstmal so lange wir an uns glauben, dass wir die Richtigen sind, die das Zepter in der Hand haben, das durchziehen. Wir haben Riesenspaß, macht uns richtig Bock. Und mit dem danach will ich mich eigentlich aktuell nicht beschäftigen, auch weil ich weiß, mir fällt es echt schwer, da eine Antwort drauf zu finden.
Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Dennis, ganz herzlichen Dank, für, dass du hier warst, dass du deine Zeit, wertvolle Zeit geopfert hast. Ich weiß, die ist gerade momentan nicht in so großer Menge vorhanden. Deswegen cooles Gespräch und ja, ich denke, die anderen finden es auch cool, die da zuhören.
Du, ich sag auch danke. Also ich bin gerne gekommen. Das war natürlich die Zeit wert. Wir haben alle gleich viel Zeit, man muss sie priorisieren und das mit dir macht immer Spaß, da bin ich gerne da. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke für die tollen Fragen, Sascha.
Super, vielen lieben Dank. Ja, das war ein Ausflug in die Tech-Welt in unserer Branche. Also M&A, Commercial Due Diligence, Unternehmensdaten scrapen in einem Umfeld, wo es nicht so einfach ist. Ihr habt einen wahnsinnig versierten und ambitionierten Gründer kennengelernt, wo man sich, glaube ich, viel abschauen kann. Und wenn ihr solche spannenden Folgen auch weiterhin nicht verpassen wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.